Herzlich willkommen zu Hörvermögen, der Podcast zur Geldveranlagung und Finanzbildung der Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH.
Ein kurzer Hinweis vor Beginn unseres Podcasts. Die im Podcast besprochenen Wertpapiere stellen keine spezifischen Anlage- oder Kaufempfehlungen dar. Die Moderatoren und Privatconsult haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und nun wünschen wir Ihnen interessante Einblicke mit Hörvermögen. Und falls euch Begriffe nicht ganz klar sind, die wir in unserem Podcast erwähnen, es gibt bei uns auch einen Glossar, den verlinken wir euch gerne unten in den Shownotes.
Willkommen zurück bei Hörvermögen, dem Podcast für fundierte Finanzbildung. Ich bin die Agnes.
Und mein Name ist Stefan Ferstl. Schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid.
Für alle, die heute zum ersten Mal zuhören, bei Hörvermögen geht es darum, Finanzthemen verständlich zu machen. Ohne Fachjargon, soweit möglich, ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit dem Anspruch auf inhaltliche Sorgfalt. Ich bringe dabei die Perspektive einer informierten Anlegerin mit. Ich stelle die Fragen, die viele von euch bewegen.
Und ich versuche, sie als Investmentexperte so zu beantworten, dass am Ende eine echte Orientierung bleibt, keine Patentrezepte, aber vielleicht ein klareres Bild.
In der ersten Folge haben wir Anleihen behandelt, ihre Grundstruktur, ihre Risiken und das aktuelle Zinsumfeld. Wer das noch nicht gehört hat, sehr empfehlenswert als Einstieg.
Heute wiederum gehen wir einen Schritt weiter. Das Thema ist Aktien, die wohl bekannteste und gleichzeitig am meisten gefürchtetste Assetklasse.
Und am Ende gibt es wie immer, gehört gecheckt, unseren Reality-Check für Behauptungen aus der Praxis.
Und los geht's.
Was ist eine Aktie wirklich? Stefan, Aktien kennt jeder dem Namen nach, aber was ist eine Aktie im Kern?
Naja, eine Aktie ist ein Eigentumsanteil an einem Unternehmen. Wer eine Aktie kauft, wird Miteigentümer mit allen Rechten und Pflichten und allen Risiken, die das mit sich bringt. Das bedeutet, man partizipiert am Gewinn des Unternehmens, häufig in Form von Dividenden. Man hat ein Stimmrecht in der Hauptversammlung und man trägt das unternehmerische Risiko. Das heißt, wenn es dem Unternehmen mal schlecht geht, dann sinkt der Wert der Aktie.
Das klingt schon grundlegend komplett anders als eine Anleihe.
Na, ist auch grundlegend anders. Bei einer Anleihe bin ich Gläubiger, ich habe einen vertraglichen Anspruch auf eine Rückzahlung und bei der Aktie bin ich Miteigentümer. Das heißt, ich habe keinen garantierten Rückzahlungsanspruch, sondern eine Beteiligung an der Unternehmensentwicklung. Das ist der wesentliche Unterschied. Mehr Chance, aber auch mehr Risiko.
Und warum sollte ich dieses Risiko eigentlich eingehen?
Naja, weil Eigenkapital historisch die höchsten langfristigen Renditen erzielt hat. Über lange Zeiträume, also wir sprechen da jetzt von 10, 20, 30 Jahren, haben breit gestreute Aktienportfolios praktisch alle anderen Anlageklassen übertroffen. Der Preis dafür ist Volatilität. Kurzfristig können die Kurse stark schwanken. Wer das aushält und einen langen Atem hat, der wird aber in der Regel dafür belohnt.
Okay, das heißt, die berühmte Volatilität, die man so oft hört, ist die Kursschwankung.
Genau.
Und wer das nicht aushält, hat ein Problem.
So ist es. Und das ist einer der häufigsten Fehler, die wir immer wieder mal sehen. Anleger kaufen Aktien, wenn die Kurse steigen und verkaufen in Panik, wenn sie fallen. Das ist aber genau das Gegenteil von dem, was eigentlich rational wäre. Finanzbildung bedeutet auch, die eigene Risikobereitschaft realistisch einschätzen, bevor man investiert.
Wie bewertet man eine Aktie? Angenommen, ich möchte jetzt als Privatanlegerin und Laie eine Aktie kaufen. Wie weiß ich, ob sie fair bewertet ist oder ob ich zu viel bezahle?
Das wiederum ist natürlich die zentrale Frage der Aktienanalyse. Und ganz ehrlich, es gibt keine einfache Antwort drauf. Aber es gibt zumindest bewährte Ansätze. Der bekannteste, würde ich mal sagen, ist die fundamentale Analyse. Was heißt das? Man schaut sich Unternehmenskennzahlen an, wie hoch ist der Gewinn, wie entwickelt sich der Umsatz, wie solide ist die Bilanz und dann vergleicht man den aktuellen Aktienkurs mit diesen Fundamentaldaten.
Da gibt es, glaube ich, eine relativ wichtige Kennzahl, die auch überall angegeben ist.
Naja, die, sage ich jetzt mal, verbreitetste Kennzahl, die man sicher schon mal gehört hat, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurz KGV. Es bedeutet, dass der Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn je Aktie gesetzt wird. KGV von 15 bedeutet,
Der Markt zahlt das 15-fache des Jahresgewinns für diese Aktie. Ob das jetzt allerdings viel oder wenig ist, hängt vom Sektor, Wachstumspotenzial und vom allgemeinen Marktumfeld ab.
Das klingt ja nach einem Vergleich.
Genau, Bewertung ist eigentlich immer relativ. Eine Technologieaktie mit KGV von 30 kann günstiger sein als ein klassisches Industrieunternehmen mit KGV von 12, wenn das Wachstumspotenzial entsprechend höher ist. Man braucht immer einen Vergleichsmaßstab, den historischen Durchschnitt des Unternehmens, den Sektordurchschnitt oder einfach den breiten Markt.
Und dann gibt es ja auch die technische Analyse, also die Chartanalyse, die sieht man überall.
Die technische Analyse auf der anderen Seite beobachtet Kursmuster und Handelsvolumina, um Trends zu identifizieren. Sie hat ihre Berechtigung durchaus als kurzfristiges Instrument, aber als Grundlage für langfristige Anlageentscheidungen ist die fundamentale Analyse in Wirklichkeit überzeugender. Wer Aktien nicht als Spekulationsobjekt, sondern eher als langfristige Beteiligung an Unternehmen versteht, kommt an den Fundamentaldaten in der Regel nicht vorbei.
Und was mache ich, wenn ich das alles gar nicht selbst beurteilen kann?
Naja, das ist kein Hinderungsgrund für die Anlageklasse, sondern ein Argument für breit gestreute Fonds oder ETFs kombiniert mit guter Beratung. Aber dazu kommen wir ja eh noch.
Einzelaktie, Fonds oder ETF? Du hast gerade ETFs erwähnt. Für viele Anleger ist das mittlerweile das Erste, was sie hören, wenn es um Aktien geht. Was steckt da dahinter?
Na, ein ETF, Exchange Traded Fund, ist ein börsengehandelter Indexfonds. Er bildet einen Index ab, zum Beispiel den amerikanischen S&P 500 oder den europäischen Eurostoxx 50, und ermöglicht es, mit einem einzigen Kauf an der Wertentwicklung von Hunderten oder Tausenden von Unternehmen zu partizipieren. Das Ergebnis ist breite Streuung bei überschaubaren Kosten.
Das klingt zunächst ideal.
Na, für viele Anleger ist es das tatsächlich. ETFs sind kostengünstig, transparent und liquide. Die akademische Forschung zeigt überzeugend, dass die meisten aktiv verwalteten Fonds ihren Vergleichsindex über lange Zeiträume nicht schlagen. Nicht zuletzt wegen der hohen Kostenstruktur. Wer einfach günstig und breit investieren möchte, ist mit einem ETF in der Regel gut bedient.
Das klingt aber nach einem großen Aber.
Aber, vollkommen richtig, ETFs haben auch Grenzen. Sie investieren ja per Definition passiv, das heißt, sie folgen dem Index, unabhängig davon, ob einzelne darin enthaltene Unternehmen überbewertet sind oder ob sich das Marktumfeld fundamental verändert hat. In Stressphasen fallen ETFs genauso wie der Gesamtmarkt, manchmal sogar auch schneller, weil viele Anleger gleichzeitig verkaufen. Und ein weltweiter Aktienindex ist heute stark in wenigen großen Technologiekonzernen konzentriert. Das ist eine Risikokonzentration, die viele unterschätzen.
Das heißt, neben diesen passiven Fonds gibt es auch aktiv verwaltete Fonds. Was spricht für diese aktiv verwalteten Fonds?
Dafür spricht, dass die Möglichkeit haben, gezielt zu selektieren. Das heißt, ein guter Fondsmanager kann Unternehmen meiden, die strukturelle Probleme haben, Sektoren übergewichten, die er für unterbewertet hält und in Marktphasen mit höherer Vorsicht agieren. Der Preis dafür sind höhere Kosten und die Anforderung, den richtigen Manager zu wählen. Das ist wiederum keine sehr triviale Aufgabe.
Also gibt es auch bei dieser Anlageklasse nicht die eine richtige Antwort?
Selten gibt es die eine richtige Antwort in der Geldanlage, wenn ich ehrlich bin. Die sinnvolle Antwort hängt ab von Anlagehorizont, Risikobereitschaft, Kenntnisstand und persönlicher Situation. Oft ist eine Kombination sinnvoll, ein Kern aus breit gestreuten, kostengünstigen Instrumenten ergänzt, wiederum durch gezielt ausgewählte Positionen dort, wo man fundierte Überzeugungen hat.
Marktpsychologie, der Feind im eigenen Depot. Es gibt ein Thema, das mich bei Aktien immer schon beschäftigt hat, und zwar mehr als Kennzahlen oder ETF-Strukturen, meine eigene Psychologie. Ich beobachte, dass ich anders reagiere, wenn Kurse fallen, als ich rational eigentlich sollte.
Angst, das ist eine durchaus sehr ehrliche Selbstbeobachtung und sie trifft aber auf praktisch alle Anleger zu, einschließlich professioneller. Die Verhaltensökonomie hat in den letzten Jahrzehnten ganz klar gezeigt, Menschen sind keine rationalen Entscheidungsträger, wenn es ums Geld geht. Verluste schmerzen uns psychologisch deutlich stärker, als uns gleich große Gewinne freuen. Das nennt man dann Verlustaversion.
Und das heißt konkret in der Praxis?
Na, das bedeutet, dass Anleger in fallenden Märkten zu früh verkaufen, weil der Schmerz des Verlustes unerträglich wird, und in steigenden Märkten zu spät einsteigen, weil sie die Kursgewinne nicht verpassen wollen. Das Ergebnis ist, sie kaufen hoch und verkaufen niedrig. Und das ist das genaue Gegenteil von dem, was funktioniert.
Und wie entkomme ich dieser Falle?
Na, man könnte vielleicht drei Ansätze sich vor Augen führen. Erstens, zunächst sollte man einen Anlageplan haben und daran festhalten. Das ist ganz wichtig. Wer im Voraus definiert hat, wer welches Risiko trägt und wer welchen Anlagehorizont hat, der trifft im Stress einfach bessere Entscheidungen. Zweitens, regelmäßiges automatisiertes Investieren, zum Beispiel durch monatliche Sparpläne. Das reduziert die Versuchung, den richtigen Zeitpunkt zu suchen, den es statistisch gesehen niemals gibt. Und drittens, Begleitung durch einen Berater, der in turbulenten Phasen als rationaler Anker fungiert.
Das heißt, ein Berater oder eine Beraterin ist der beste Schutz vor mir selbst?
Wenn man das so sehen möchte, stimmt das. Ja, einer der wichtigsten und am wenigsten diskutierten Mehrwerte guter Beratung ist nämlich genau das, die Verhinderung von Fehlentscheidungen in emotionalen Marktphasen. Das ist schwer zu quantifizieren, aber in der Praxis oft wertvoller als die reine Portfolioauswahl.
Das heißt, die Qual der Wahl beim Berater oder der Beraterin des Vertrauens.
Genau so schaut's aus.
Aktien im aktuellen Umfeld. Kommen wir, wie auch beim letzten Mal, zur aktuellen Lage. Wir haben in der letzten Folge über das komplexe Zinsumfeld und wie sich das auf Anleihen auswirkt gesprochen. Wie wirkt es sich auf Aktien aus?
Na, auch da ist der Zusammenhang ein direkter. Wenn die Zinsen steigen, werden festverzinsliche Anlagen wie Anleihen relativ attraktiver und das Kapital wandert tendenziell von Aktien in Anleihen, was wiederum Kursdruck auf der Aktienseite erzeugt. Das heißt, wenn Zinsen sinken, dann wird der Anreiz für risikoreichere Anlagen größer und Aktien profitieren.
Also das heißt konkret, dass die Zinsdiskussion aus unserer ersten Folge bezüglich der Anleihen auch für Aktienanlage relevant ist.
Genau, und zwar sehr direkt relevant. Das heißt, wenn die US-Zinsen wie in einem der Szenarien aus unserer letzten Folge sinken, wäre das für die Aktienmärkte ja grundsätzlich positiv. Wenn sie hingegen steigen, weil das Vertrauen in den Dollar oder in US-Staatsanleihen nachlässt, könnte das durchaus Gegenwind für Aktien bedeuten, insbesondere für hochbewertete Wachstumsunternehmen, deren Bewertung ja wiederum stark von niedrigen Diskontierungssätzen abhängt.
Wie könnte ich dann noch damit umgehen? Das klingt so ein bisschen auch nach einem Argument für die geografische Streuung.
Genauso ist es. Ja. Ein Portfolio, das ausschließlich auf US-amerikanische Technologiewerte zum Beispiel konzentriert ist, das trägt heute natürlich ein erhebliches Klumpenrisiko in sich. Europa zum Beispiel, Japan, Schwellenländer, also eine breite geografische Streuung reduziert die Abhängigkeit von einem einzigen Markt und einem einzigen makroökonomischen Szenario.
Das heißt, das schlichte Kaufen und Halten, das reicht auch bei Aktien nicht?
Naja, bei einem breit gestreuten langfristigen ETF-Sparplan ist Kaufen und Halten tatsächlich durchaus eine kluge Strategie. Bei einem aktiven Portfolio, insbesondere wenn wir so ein bewegtes Umfeld wie aktuell haben, dann braucht es aber zumindest regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen. Das heißt, die Kunst liegt aber in Wirklichkeit darin, beides nicht zu verwechseln.
Womit wir wieder bei unserem Berater oder der Beraterin des Vertrauens wären.
Genau dort sollte der Weg hinführen.
Gehört gecheckt. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik Gehört gecheckt. Stefan, was hast du uns dieses Mal mitgebracht?
Na, eine Aussage, die ich immer wieder mal höre, in verschiedensten Varianten, aber immer mit demselben Kern, ist: Mit Aktien kann man eigentlich langfristig nichts verlieren.
Das wäre ja grundsätzlich beruhigend, klingt aber so, als ob doch da ein großes Aber dabei wäre.
Naja, ehrlicherweise muss man sagen, es ist eine gefährliche Halbwahrheit. Der wahre Kern ist der. Ja, breit gestreute Aktienindizes haben historisch über lange Zeiträume, in der Regel 10 Jahre oder mehr, positive Renditen erzielt. Der amerikanische S&P 500, der deutsche DAX, der globale MSCI World. In der langen historischen Betrachtung gab es kaum eine 10-Jahres-Periode mit negativer Gesamtrendite. Darin steckt ein realer Wahrheitsgehalt.
Und jetzt kommen wir wirklich zum Aber.
Aber kann nichts verlieren, ist natürlich eine gefährliche Vereinfachung aus mehreren Gründen. Erstens, Einzelaktien können dauerhaft wertlos werden. Das heißt, Unternehmen können in Konkurs gehen. Es war als Beispiel bei Enron, bei Lehman Brothers und ähnlichen Unternehmen so. Und das wird in Zukunft genauso sein. Ja, wer sein Vermögen in einer einzigen Aktie hält und sowas passiert, der hat dann natürlich alles verloren.
Und das wird das Argument für die Streuung?
Genauso ist es. Aber selbst bei breit gestreuten Portfolios gilt, die Aussage langfristig nichts verlieren, setzt voraus, dass man tatsächlich langfristig die Aktien auch hält. Und zwar durch die Krisen hindurch. Wenn man sich vor Augen führt, der DAX hat zwischen 2000 und 2003 über 70% verloren. Also wer damals eingestiegen und nach 3 Jahren wieder ausgestiegen ist, hat massiv verloren. Die langfristige Erholung hat dabei nur denjenigen genützt, die tatsächlich dabei geblieben sind.
Und der zweite Vorbehalt?
Na, die Vergangenheit ist kein Garant für die Zukunft. Sieht man immer wieder auf Factsheets, steht da eigentlich überall unter den Charts prominent verankert. Die starken Renditen der letzten Jahrzehnte, insbesondere in den USA, wurden durch ein spezifisches makroökonomisches Umfeld begünstigt. Das heißt fallende Zinsen, globale Handelsintegration, demografisches Wachstum. Das alles hat die Kurse der Aktien sehr positiv beeinflusst. Ob diese Faktoren aber in gleicher Weise weiter bestehen, kann man heute noch nicht genau prognostizieren. Das bedeutet aber nicht, dass Aktien keine attraktive Anlageklasse sind. Aber die Erwartung ist natürlich keine Analyse.
Das heißt, der Chart sollte damit doch nie die einzige Entscheidungsgrundlage sein.
Genauso ist es.
Die Botschaft wäre: Die Aussage enthält eine wichtige Wahrheit, nämlich dass langfristiges, diversifiziertes, also gut gestreutes Aktieninvestment historisch funktioniert hat. Aber nicht verlieren als absolute Gewissheit ist irreführend.
Genau so ist es. Und wer das als Garantie versteht, trifft möglicherweise Entscheidungen, die er vielleicht später bitter bereut.
Gehört. Gecheckt. Danke, Stefan. Das war Folge 2 von Hörvermögen. Heute zum Thema Aktien. Von der Grundstruktur über Bewertung und Psychologie bis zum aktuellen Marktumfeld. Wir hoffen, ihr konntet etwas Konkretes mitnehmen.
Wenn ihr Behauptungen gehört habt, die einen Reality-Check verdienen oder Themen, die euch beschäftigen, schreibt es uns einfach. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.
Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bis zur nächsten Folge.
Euer Hörvermögen.
Auf Wiedersehen. Das war Hörvermögen, der Podcast zur Geldveranlagung und Finanzbildung, eine Produktion der Privatconsult Vermögensverwaltung GmbH.